Lasst uns beten. Wir bitten dich, Herr, lass dein Wort nicht leere Buchstaben sein, sondern lebendig, voll Geistes. Greife ein in unser Leben aufs Neue und wirke zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Amen. Unser Text, Amos 4, Vers 12. Bereite dich und begegne deinen Gott. Bereite dich und begegne deinen Gott. Das ist ein Wort an uns allen. Und wie wir gehört haben, im vierten Kapitel, Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch herausziehen wird mit Angeln. Und was von euch übrig bleibt, mit Fischhaken. Das ist das Gericht Gottes über sein Volk. Ich denke an die 7 Sendschreiben. Der Herr Jesus nach seiner Himmelfahrt, nicht viele Jahre nachdem, hat er an 7 Gemeinden geschrieben. 7 Gemeinden, an jede Gemeinde einen Brief. Und es ist erstaunlich, dass in den 7 Briefen er 10-mal die Gemeinden tadelt und sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt und umkehrt, werde ich euch ausspeien aus meinem Munde. Dieses habe ich gegen dich, dass du solche Menschen duldest in der Gemeinde. Kann man das fassen? Les mal die 7 Sendschreiben und dann zähle auf, wie oft der Herr Jesus ihnen sagt, sie tadelt und sagt, wenn sie sich nicht bekehren. Und was ist von den 7 Gemeinden geworden? Geh mal hin und schau, ob heute noch eine Spur von den Gemeinden dort ist. Ich glaube nicht, dass die Gemeinden zunichte werden sollten. Ich glaube nicht, dass Gott es geplant hatte, die Gemeinden zu zerstören, ihr Feind zu werden. Aber es ist geworden. Und er hat gesagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, tue ich euren Leuchte hinweg. Und es ist geschehen. Wie ist solches bloß möglich? Man kann es nicht fassen. Unser Bruder Jan de Bruin war ein Heide. und wusste nichts vom Herrn. Und seine Frau hatte ein schweres Los mit ihm. Aber er fuhr sie zur Kirche, ging aber nicht selbst hinein. Bis eines Tages sie ihn bettelte, komm doch bitte mit in den Gottesdienst. Und er ihr sagte, ja, du bist ja so gut zu mir, ich komme mit. Und sind sie in die Kirche gegangen. War ein Gesangbuch. Er hat sich das Buch angeschaut, wusste nicht, was für ein Buch das war. Und dann haben sie gesungen. Und dann sangen sie vom grauen Kreuz, wie der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist für uns. Und er sagt, plötzlich, da sah er den Herrn Jesus am Kreuz. Und da rief er aus mit lauter Stimme, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, erbarme dich meine und rette mich. Und die ganze Gemeinde kehrte um, um zu sehen, was da geschehen war. Ja. Von hinten und von vorn, alle schauten ihn an. Plötzlich sah er den Herrn. Wie gut wäre es, wenn wir in solchem Maße erleben könnten, dass das Wort Gottes lebendig wird, uns lebendig ist. Für Zeit und Ewigkeit. Nun, heute Morgen haben wir gesprochen von Versöhnung. Dass wir uns gegenseitig versöhnen. Wenn hier eine ist, der das heute nicht getan hat, kann ruhig seine Hand jetzt erheben, dass ich ihn sehen kann. Habt ihr alle mit einigen Menschen das ins Reine gebracht heute? Sind wir Täter des Wortes oder haben wir nur gehört? Wenn wir es nicht getan haben, dann müsste ich die Botschaft wiederholen und könnte nicht weiterfahren. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich weitergehe und ihr habt nicht das getan, was Gott euch befohlen hat. Es sei denn, dass du ein Engel bist, der noch nie gesündigt hat. Heute Abend wage ich es, einen Schritt weiter zu gehen, mit dem Vertrauen, dass das Wort Gottes nicht vergeblich war heute Morgen. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Es wird gesagt, dass in der christlichen Welt 60% der Missionare in den Heidenvölkern und anderen Religionen 60% nicht miteinander fertig werden und nicht zusammenleben können. Was können wir dazu sagen? 60% von den Missionaren und Missionarinnen können nicht miteinander fertig werden. Und wir verkündigen den Gekreuzigten. Wo kein Jude, kein Grieche ist, wo die Feindschaft hinweggenommen ist und sind nicht eins. Kann man das fassen? Wie ist solches möglich? Die meisten wohl haben Theologie studiert oder sind in die Bibelschule gegangen, ihr Studium abgeschlossen und doch unter den Verkündigern des Evangeliums 60 aus 100 könnten nicht miteinander fertig werden. Eigentlich müsste ich jetzt stoppen und zu meinem Zimmer gehen und nur weinen. Wie ist das möglich? Sind wir von Sinnen? Sind wir verrückt, dass wir meinen, wir verkündigen das Evangelium und kann eine mit dem anderen nicht fertig werden? Die Bibel sagt, dass wir uns inbrünstig lieben sollen und nicht mit einer menschlichen Liebe, sondern göttlichen Liebe. In Johannes 17, im hohepriestlichen Gebet, lesen wir: Ich bitte, aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Das hat der Herr Jesus gebetet. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien und wir eins sind. Ich glaube nicht, dass der Herr ein Lügner ist. Er ist die Wahrheit. Am Grabe bei Lazarus sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Vor dem er den Lazarus aus dem Grab gerufen hat, nachdem er schon 4 Tage tot war. Da sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Aber man fragt sich, dieses Gebet der Einheit der Christen, der Gotteskinder, wird das Gebet auch erhört? Oder ist das ein Gebet, das nicht erhört wird? Gott, verzeih mir, dass ich die Frage stelle. In unserer Zeit heute sind die Kinder Gottes sich so eins wie der Vater und der Sohn, wie die heilige Dreieinigkeit. Und er sagt: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien. Lieben Freunde, sind wir so eins? Ist dieses Gebet Jesu schon bei uns in Erfüllung gegangen? Sind wir eins? Das bedeutet nicht, dass wir eins sein sollen mit etwas Verkehrtem. Der Herr Jesus, der tadelt eine Gemeinde und sagt, ich habe dieses gegen dich, dass du solche duldest. Das stimmt, er ist nicht im Leben. Leide sind die Verkehrten mehr eins als die Rechten. Wie man das verstehen soll, weiß ich nicht. Der Herr hat darum gebeten, dass wir eins sein sollen, dass wir uns inbrünstig lieben sollen, dass unsere Einheit so eng, so real ist, wie die Einigkeit des dreieinigen Gottes. Wir haben heute Morgen gefragt, stimmt's mit allen? Ist da nichts, was du noch nicht ins Reine gebracht hast mit deinen Mitmenschen? Nun stelle ich die Frage, sind wir Christen so eins? Oder sind wir wie die Missionare? 60% können nicht zusammenleben, können nicht miteinander fertig werden. Der eine hat dieses gegen sich, der andere hat das. Denken wir an Corrie ten Boom, als sie nach Uganda ging, um die Schwarzen dort zu missionieren. Und die hatten circa 40 Jahre Erweckung erlebt dort. Und durch die Erweckung begrüßen sie sich mit den Worten, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? So haben sie sich begrüßt. Corrie ten Boom ging mit ihrer Kollegin, sie war etwas aufdringlich, starke Persönlichkeit und reiste viel herum, ihre Kollegen nicht so sehr. Wenn sie irgendwo hinkamen, wurden sie so reichlich beschenkt, dass Corrie ten Boom einfach das Gepäck nahm, fühlte, ob es leicht ist oder nicht, und dann warf sie es dorthin. Und dadurch verletzte sie ihre Kollegin. Die hätte so gern das geöffnet. Die hätte so gern da hineingeschaut. Was haben die Menschen uns gegeben? Aber Corrie ten Boom, die nahm die Pakete und warf sie dahin, zu schwer dorthin. Eine Ausnahme. Frauen, die ich kenne, die packen zu viel ein. Immer, dass man sagt, nicht so viel, habe ich sogar von meiner Frau gelernt. So vielerlei. Und wenn man reist, ist es nicht so wunderbar, um schweres Gepäck mitzunehmen. Nun möchte ich gleichzeitig etwas sagen. Denk an meinen Bruder. Er ist 8 Jahre älter als ich. Jahrelang sind wir zusammengereist. Er hat nicht gepredigt. Er hat für mich die Socken gewaschen, meine Kleidung, meine Unterhemde, Unterwäsche hat er für mich gewaschen. Darum ehre ich ihn. Kann euch manches erzählen von seinem Leben, worüber ich staune. Und als wir die ersten Jahre in Europa waren, darüber könnte man ein Buch schreiben. Wir waren in einigen Häusern, wo keine Heizkörper waren und mussten im dritten Stock schlafen. Und dann war da vielleicht ein kleiner Heizkörper und wir mussten uns um dieses Heizkörper her. Wir sind schon einen weiten Weg gegangen mit ihm. Wir haben hinten in Johannesburg in einem Wagen geschlafen. Es ist wunderbar, wenn Menschen missionarisch veranlagt sind und das Feuer Gottes in ihrem Herzen brennt. Kinder Gottes sollen eins sein. Der eine achte den Nächsten höher als sich selbst. Jung und alt, da geht's nicht nach dem Alter. Maria, ihre Freundin, war eine alte Frau. Erstaunlich, nicht? Kann man verstehen, warum sie die Mutter Jesu wurde. Ihre beste Freundin war nicht von ihrem Zeitalter, war eine alte verheiratete Frau. Das war ihre Freundin. Wer sind deine Freunde, ihr Jugendlichen? Sagt mal, artet ihr nach der Maria? Nach göttlichen Frauen? Ich hörte mal auch von einer Gemeinde, wo die Jugendlichen sagten, wir möchten Jugendstunden haben, wo wir Jugendliche alleine sind. Da sollen keine älteren Menschen bei sein. Das ist eine faule Sache. Da ist kein christliches Leben. Nun zurück zu der Einheit. In einem christlichen Werk gerieten der Leiter und sein Vize aneinander und sagten einander böse Worte. Der Leiter der Mission mit seinem Vizemann, die zwei Höchsten, gerieten und sagten einander böse Worte. Nach ein paar Tagen schlug dem Leiter das Gewissen und er ging in die Seelsorge. Er fühlte, er müsse auch hin zum Vize und seine Sache in Ordnung bringen. Als er in dessen Zimmer kam und um Verzeihung bat, fing der Vize an, seinem Leiter die schlimmsten Worte an den Kopf zu werfen.
Und das nennen sich Christen! Wie ist das möglich, Leiter?
Der christlichen Gemeinden. Die schlimmsten Worte warfen sie einander gegen den Kopf. Man kann es nicht begreifen. Wie ist das möglich? Und darf ich dazu hinfügen, es war in Europa. Und wenn ich sagen würde, wo, werdet ihr vielleicht erstaunt. Sie beschimpften sich, eine beschuldigte den anderen, und sie hörten damit nicht mehr auf. Wie soll das Evangelium laufen? Wie sollen wir alle Welt erreichen mit dem Evangelium, wenn es so unter uns steht? Schließlich platzte der Leiter, als der Vize so ungehobelt war. Und der Leiter fasste diesen am Kragen. Diese beiden gerieten so sehr aneinander, zankten so heftig, dass sie fast handgreiflich wurden. Beide haben ihre Stelle verloren und in keinem anderen Werk wieder begonnen. Das war die Strafe Gottes. Wie ist solches möglich? Zum Weinen, herzzerbrechend. Aber wie steht's hier bei uns? Lieben wir uns inbrünstig? Sind wir so eins miteinander? Der Herr sagt, wenn du dein Opfer bringst und erinnerst du dich dort, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lasse dort dein Opfer liegen und gehe eilends und versöhne dich mit ihm. Gehe eilends, dass dein Bruder. Das bedeutet nicht, dass der Herr Jesus eilends gehen musste, um sich zu versöhnen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzieren. Er redet von den Brüdern. Wenn du daran denkst, dass du nicht etwas gegen ihn hast, sondern dass er etwas gegen dich hat, dann gehe hin eilends, lass dein Opfer, deine Gabe liegen. Gott hat kein Interesse daran. Und wenn es auch ein großes Opfer ist, dem lieben Gott gefällt es nicht. Er sagt, geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Ja, ich habe aber nichts gegen ihn. Davon ist nicht die Rede. Nicht, dass du was gegen ihn hast. Das gibt es natürlich auch. Darum heißt es, versöhne dich. Und das ist eine der besten Art und Weisen, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu gewinnen, wenn man zu ihnen geht und sich mit ihnen versöhnt. Wenn man sich beugen kann und das Maul halten und nicht wie diese beiden Leute, sogenannten christlichen Leute, sich so schändlich benommen haben. Aber was, wenn es bei uns das Gleiche ist? Haben wir vergessen, was es im 4. Kapitel heißt? Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Diese zwei Männer haben vergessen, dass Gott geschworen hat bei seiner Heiligkeit. Wie es am Tage des Gerichts sein wird, weiß man nicht. Aber der Herr sagt uns, wenn du dein Opfer bringst, es kann Lobpreis sein, es kann eine Gabe sein, finanzielle Gabe, wenn du ein Opfer bringst. Anania und Sapphira haben ja auch ein Opfer gebracht und wurden mit dem Tod bestraft. Sollen wir sagen, glücklicherweise sind wir nicht so lebendig, wie die waren. Und Gottes Heiligkeit und Gegenwart war nicht so real, dass bei uns wir ein- und ausgehen können mit unseren Sünden und Kreisfäden auf dem Kopf mit Sachen in unserem Herzen. Du darfst nichts in deinem Herzen haben gegen deinen Bruder. Gar nichts. Eine, der Erweckung erlebt hat, dem wurde gesagt, der sagte, wenn er gefragt wurde, was müssen wir tun, Erweckung zu erleben? Da sagte er, ihr müsst vergeben, ihr müsst vergeben, ihr müsst vergeben. Kannst du das? Gott wird dir vergeben, so wie du deinen Nächsten vergibst, wie die Frau ihr Mann vergibt, wie Eltern die Kinder oder Kinder Eltern vergeben. Haben wir das schon gelernt, zu vergeben? Und dann nicht wie ein Franzose in Südafrika, ein Farmer, der sagte, I forgive, but I can't forget. Ich vergebe, aber ich kann es nicht vergessen. Ist das Vergebung? Und wir gehen weiter mit unserem sogenannten Christentum und sind nichts anderes als Pharisäer, Schriftgelehrten. Wir sind nur Hörer des Wortes Gottes, aber keine Täter. Und denn sollen wir uns nicht nur gegenseitig lieben, inbrünstig lieben, wir Missionare und die wir nicht Missionare sind, sondern auch diese Menschen, zu denen wir gesandt sind, so zurück zu Corrie ten Boom, da haben die zwei, die Jüngere hat sich so etwas geärgert über Corrie und sie war verletzt, dass sie gar nicht die Schwächere in Betracht nahm. Sie tat, was sie wollte und dann war sie zufrieden, ob es den Nächsten gefällt oder nicht. Und dann kam sie in Uganda an. Und da waren Haufen Schwarzen, um sie willkommen zu heißen. Und als Corrie ten Boom voranging und die Erste begrüßte, sagte sie, wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? Das traf sie wie ein Dolch. Da ging sie zur nächsten Person. Wandelst du im Licht, wie Gott im Lichte ist? Die sind nicht weit gekommen. Die sind hin, um zu missionieren. Und diese schwarzen Afrikaner haben diese berühmten Menschen missioniert. Und dann sagte Corrie ten Boom zu der anderen, komm, wir gehen um die Ecke. Und dann hat sie sich mit der versöhnt. Sie haben Frieden gemacht miteinander. Sie haben sich vergeben gegenseitig. Und sagten, wir sind gekommen, diese Schwarzen zu missionieren. Und nun missionieren sie uns. Wandelt ihr im Licht, wie Gott im Lichte ist? In Korea erlebten sie fast 70 Jahre Erweckung. Und wie begann es? Da waren zwei Missionare oder Missionarinnen. Die sind denn, haben ihre Heimat verlassen und sind nach Korea, um dort zu missionieren. Nach einigen Jahren waren sie am Ende. Es war ihnen einfach zu viel. Diese Koreaner, die haben einen anderen Lebensstil. Ihre Toiletten sind anders. Ihre Art und Weise sind anders. Und dann überlegten sie, sich um zurückzugehen in ihre Heimat. Diese Menschen gefielen ihnen nicht. Und eines Tages, als sie im Dienst waren, wirkte der Geist Gottes und überführte die eine, sagt, du bist schuldig. Du hast diese Menschen, die du missionierst, nicht so lieb, wie der Herr Jesus sie lieb hat. Du bist schuldig. Du liebst diese nicht mit der göttlichen Liebe. Da stand sie auf und bekannte ihre Sünde. Sagt, lieben Freunde, verzeiht mir. Ich war hier als Missionarin unter euch, aber ohne göttliche Liebe. Ich habe euch nicht geliebt, so wie Jesus euch geliebt hat. Und bekannte das öffentlich. Das traf die die andere Missionarin, da stand die auf. Und da wurde sie auch überführt von ihrer Sünde und sagt, ich bin auch schuldig daran, dass ich euch nicht geliebt habe mit einer glühenden Gottesliebe. Und da war der Funken angezündet, dann brach die Erweckung los. Dann wurde das gottlose Land zum Segen. Es gibt kein Land in der Welt, das so viele Missionare aussendet wie Korea. Sie sagen, wir haben kein Gold, wir haben kein Silber, aber wir haben Missionare. Wir haben Gottes Kinder. Und wie hat es begonnen? Durch dass sie ihre Sünden bekannten. Ein Mann Gottes, der hat viele Bücher geschrieben. Ein Mann, den ich ehre und in Ehren halte, der hat ein Studium gemacht von Erweckungen und sagte, Erweckung beginnt, wenn die Menschen ihr Leben bereinigen, wenn sie ihre Sünden bekennen, wenn sie sich heiligen und reinigen. Dann beginnt Erweckung. Und Erweckung hört auf, wenn sie aufhören, ihre Sünden zu bekennen. Bereite dich, um deinen Gott zu begegnen. Nun sind diese einfache, schlichte Tatsachen. Ich hoffe, dass es nicht leer an uns vorübergeht, dass wir Liebe haben zu unserem Nächsten, eine glühende Retteliebe unter uns und dann gleichzeitig unsere Nächsten. Das Kreuz horizontal und nach oben. Frieden mit Gott. Gleichzeitig Frieden mit unseren Mitmenschen. Die Bibel sagt im Johannesbrief, wenn einer sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht, der lügt. Er ist ein Lügner. Wie kann ein Mensch Gott lieben und er liebt seinen Bruder nicht? Das sind Sachen, die wir klar ins Auge nehmen müssen. Eine Mutter lebte mit ihrem Sohn allein an einem Ufer des Sees. Eines Abends kam der Sohn von der Arbeit zurück und wollte schnell vor dem Abendessen sich im See baden. Die Mutter sah von der Küche aus plötzlich, dass zwischen ihrem Sohn, der im See schwamm, und dem Ufer ein großes Krokodil war. Sie rannte raus an das Ufer, machte großen Lärm, sodass das Krokodil ja nicht den Sohn bemerken sollte. Der Sohn bemerkte auch das Geschrei und den Lärm der Mutter. Und dann sah er auch dieses große Krokodil. Geschieht selten. Krokodile, die lieben die Ziegen und die Hunde. Aber dann und wann greifen sie auch einen Menschen an. Und der Sohn, der sah das Krokodil und schwamm in einem Bogen zurück. Aber dieser Krokodil ging direkt, stracks, zu dem Sohn. Der Sohn bemerkte die Gefahr, schwamm so schnell wie möglich, wie er schwimmen konnte, und kam bis am Ufer. Und dann war die Mutter da. Die griff ihn, den Sohn, an dem Arm. Und als sie den Sohn griff und zog, war das Tier auch da und erfasste den Sohn am Bein. Die Mutter hielt den Arm des Kindes fest mit Leibeskräften und hielt ihm am Arm so fest und schrie. Sodass ein anderer das hörte. Das Krokodil ließ nicht locker und wollte den Sohn umbringen, aber sie hielt den Sohn so fest mit ihrer Hand und mit ihren Fingern, dass sie in sein Fleisch hineinschnitten, ihre Nägel und Nägelmale. Die gruben sich in sein Fleisch hinein. Sie schrie um Hilfe. Der Nachbar kam und erschoss das Tier. Der Junge kam ins Spital. Der ganze Fuß war zerschmettert und sein Bein. Und dann kamen seine Freunde, ihn zu besuchen. Sie sagten, zeig uns deinen Fuß. Er sagte, nein. Seht nicht meinen Fuß an, sondern seht meinen Arm. So fest hat meine Mama gezogen und gehalten. Hätte sie das nicht getan, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Das ist wahre Retterliebe. Kennen wir die? Wahre rettende Liebe. Ihr wisst ja, wie die Hindus die Mutterliebe beschreiben. Sie sagten, Es war eine Witwe, die hatte nur einen Sohn. Und die hat ihr Leben geopfert für den Sohn. Sie ist hungrig gegangen, solange der Sohn etwas zu essen hatte. Das erkennen Kinder nicht in ihrer Blindheit, was es den Eltern gekostet hat. Und dann heiratete dieser Sohn. Die Mutter freute sich natürlich sehr, dass ihr Sohn nun, dass er eine Schwiegertochter bekam. Aber diese Schwiegertochter war vom Satan geritten. Wenn der Sohn von der Mutter kam, dann sagte sie, oh, du liebst nur deine Mutter und liebst mich nicht. Du hast nur Zeit für deine Mutter, aber nicht für mich. Es gibt verdrehte Schwiegertöchter, die nichts anderes sind als besessen. Anstatt dass sie ihre Schwiegermutter bedankt für den Sohn, den sie am Leben gehalten hat. Und die Frau ist ja am gefährlichsten, wenn sie weint. Das stimmt doch, ihr lieben Schwestern. Ihr seid am gefährlichsten, wenn ihr weint. Das ist auch eine große Waffe, die ihr habt. Dann wird das Herz des anderen weich. Und sie weinte jede Nacht ihre Krokodiltränen. Du liebst nur deine Mutter und liebst mich nicht. Nein, ich lieb dich auch. Nein, das stimmt nicht. Wie lange warst du nun bei deiner Mutter und so kurz mit mir, hast keine Zeit für mich? Und er sagte, nein, ich liebe dich auch. Denn dann sagte sie, wenn das stimmt, dass du mich liebst, wie du deine Mutter liebst, dann beweis es mir. Und dann sagte sie, geh hin und hole das Herz deiner Mutter heraus und bringe es mir, während es noch blutet und warm ist. Und die Frau hat nicht locker gelassen, so lange angehalten, bis sie den dummen Sohn verschlungen hat. Und dann ist sie hin und hat es getan, seine Mutter gemordet. Dann hat er das Herz herausgeholt, das Blut, das floss herab und lief eilends das Herz der Mutter zu seiner Frau zu bringen. Zu der Schwiegertochter. Und als er lief, da fiel er, als er rannte. Und das Herz, das rollte da weg. Und dann sprach das Herz, mein Sohn, du hast dich nicht verletzt. Hast du dich nicht verletzt? Sie sagen, das ist Mutterliebe. Aber die Liebe Jesu ist stärker als Mutterliebe. Tausende Mal Stärke. Du bist doch nicht für dein Kind gestorben. Aber Jesus ist für dich gestorben.
Und er sagt, wer Vater, Mutter, Frau, Kind mir liebt als mich, der ist mein nicht wird. Die Liebe zu Jesus, die muss so groß sein, dass sie alles andere überschattet. Die Zeit, die geht ziemlich schnell dahin hier in der Schweiz. Ich schließe mit dieser Geschichte. Im Jahr 1905, während der Erweckungszeit in Schweden, geschah Folgendes. Ein junger Mann wurde durch die Predigt vom Geist Gottes erfasst und aufgefordert. Doch sein Leben heute noch dem Herrn zu übergeben. Und er sagte, heute noch nicht, antwortete er. Aber er blieb noch zurück, tief ergriffen von dem, was gesagt worden war. Seine Kameraden kamen wieder in den Versammlungsraum zurück und wollten ihn mit hinausnehmen. Der Prediger hielt seine Hand fest, sah ihm ernst ins Gesicht und sagte, übergib dich doch dem Herrn Jesus heute noch. Doch vergeblich. Schließlich bat der Prediger, zur nächsten Versammlung wiederzukommen. Dann ging Nielsen mit seinen Kameraden fort. Einige Tage später erhielt der Prediger die Nachricht, dass ein Mann im Hospital liege, der ihn sprechen wolle. Sie müssen sich aber beeilen, sagte der Arzt. Als der Prediger eintraf, denn der Mann wird bald sterben. Der Prediger ging in das Krankenzimmer und stellte fest, dass es Nielsen war. Nielsen, bist du errettet? Ist deine Sache mit Gott in Ordnung? Glaubst du, dass du heimgehst zu Jesus? Fragte der Prediger. Er sagt, ich habe dich nicht gerufen, damit du für mich beten sollst. Gib dem Teufel nur den kleinen Finger, dann nimmt er die ganze Hand. Ich habe dich nicht gerufen, dass du für mich beten solltest, sagte der Sterbende. Als der Prediger mit ihm beten wollte, sagte, du sollst meinen Kameraden sagen, dass sie sich für Christus entscheiden müssen. Meine Gnadenzeit war Sonntagabend. Als Nielsen starb, hatte der große Krankensaal wieder den Ruf verloren, schrie er, verloren. Das war 1905. Er brennt schon in der Hölle, über 100 Jahre. Und die Ewigkeit hat noch nicht einmal begonnen. Der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit, so bereite dich und begegne deinem Gott. Wir begegnen Gott, wenn er zu uns redet und das Wort uns trifft. Das ist Gott, der eingreift. Lasst uns beten. Herr, schenke doch, dass wir nicht nur hören, sondern Täter deines Wortes sind. Wir haben gehört, dass du gebetet hast für uns. Vater, ich bitte, dass sie eins seien, so wie wir eins sind, du in mir und ich in dir. Und sagte, so wie du mir deine Herrlichkeit gegeben hast, so gebe ich es ihnen auch, dass sie eins seien, sich inbrünstig lieben. Herr, schenke, dass ein jeder unter uns entschlossen, ganz vollkommen entschieden, sich jetzt, wenn du zu uns redest, dir das Ja geben und sagen, Herr, so soll es auch sein in meinem Leben. Und lass deine Gnade nicht leer an uns vorübergehen. Und lass den heutigen Abend nicht ein Abend sein des Todes, sondern des Lebens. Nicht ein Tag, der uns verdammt, sondern der uns selig macht. Dass wir unserem Gott in Wahrheit begegnen. Amen.